Ich möchte mit euch kurz in der Zeit zurückspringen zum ersten Advent. Und zwar hatten wir hier einen großen Festgottesdienst. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben hier Taufe gefeiert. Und ja, wir hatten wirklich einen großen Festgottesdienst. Wir haben auch zusammen gegessen. Ihr habt viel mitgebracht. Und was bewegt es eigentlich immer, wenn sich welche taufen lassen, wenn sie von ihrem eigenen Leben erzählen? Also ihr Taufzeugnis halten. Und damit das Taufzeugnis klar und deutlich ist, damit ihr als Hörer das auch gut versteht, was die Jugendlichen damals vor, das war dann 6, 7 Wochen, erzählt haben, damit ihr das auch gut rüberkommt, haben wir denen immer eine Anleitung gegeben, also Stefan und ich. Und zwar nach einer kleinen Reihenfolge. Nach den Fragen, wie war dein Leben ohne Jesus? Wie ist dir Jesus begegnet? Und wie ist dein Leben nach dieser Begegnung geworden? Und im Titusbrief geht es ebenfalls um ein Zeugnis, ein kleines komprimiertes Bekenntnis, das genau das beschreibt, wie war mein Leben, wie war unser Leben vor Jesus? Wie ist er mir, wie ist er uns begegnet und wie sieht mein Leben, unser Leben nach dieser Begegnung eigentlich aus? Im Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 7. Ich lese aus der Neuen Evangelischen Übersetzung. Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam und waren vom rechten Weg abgeirrt. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maßen über uns ausgegossen. So sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Ich weiß nicht, ob es euch auch so aufgefallen ist, aber wenn ich Taufzeugnisse höre, ist bei den meisten, ja, würde man sagen, dass sie kein schlimmes Leben vorher hatten. Vor allem nicht bei Leuten, die wohlbehütet aufgewachsen sind, die vielleicht im christlichen Elternhaus gewesen sind. Die waren keine Langzeit-Drogenabhängigen. Die waren nicht in irgendwelchen Schlägergangs und haben sich nachts irgendwo rumgetrieben. Und die haben vielleicht auch gar keinen Führungszeugniseintrag. Sind eigentlich ganz normal, würde man sagen. Auch von unseren Täuflingen konnte man sagen, so richtig schlimm waren die gar nicht. Und wenn ich jedoch meine Vergangenheit anschaue und diejenigen von Freunden, Bekannten oder auch von den Leuten, Personen, die ich schon begleiten konnte und durfte, dann kommt doch immer wieder ans Licht, dass es Bosheit und Neid gab. Man war dann doch vielleicht neidisch auf Klassenkameraden, weil sie etwas besser konnten als man selbst. Man gönnt vielleicht jemand anderen den Erfolg nicht, weil man genauso hart arbeitet, aber der Erfolg bei mir bleibt aus. Und dann sind da noch diese kleinen Bosheiten, dieser Hass. Das geschieht ihm doch recht. Das hat er verdient. Das sind so kleine Gedanken und Sätze, die es gutheißen, wenn anderen Leid widerfährt. Wenn ihm was Schlechtes widerfährt. Und wenn ihr nun in euer Leben schaut, dann behaupte ich mal ganz frech, dass auch in eurem Leben Neid und Gehässigkeit vorkommt. Es ist auch gar nicht verwunderlich, dass man solche Gedanken und Gefühle entwickelt, wenn man Einblicke in das Herz eines Menschen bekommt oder in die Seele. Es sind oft Erfahrungen, die Verletzungen, Enttäuschungen und Ängste verursachten. Erfahrungen, die einem Minderwertigkeitsgefühle geben. Die einem aufzeigen, wie unmächtig man eigentlich ist. Oder Erfahrung, die meine Würde als Mensch antastet. Und sowas liegt tief. Und das verursacht Neid, Hass, Bitterkeit. Menschen versuchen da herauszukommen, strengen sich an, um etwas zu erreichen oder etwas zu kompensieren. Sie suchen ihr Glück mit anderen Mitteln oder an anderen Orten. Sie laufen, so der Bibeltext, Leidenschaften und Begierden nach. Sie folgen Dinge, die sie für ihr Inneres oder vielleicht auch für ihr Äußeres brauchen. Und dabei richtet sich diese negativen Gefühle nicht nur auf andere Menschen, sondern auch oft auf sich selbst. Sie klagen sich selbst an, können sich vielleicht auch nur in einer kleinen Sache selbst nicht ausstehen, ärgern sich über ihre eigene Person. Ich will euch kurz von Samuel erzählen. Das ist ein junger Mann, den ich nicht persönlich kenne, von dem ich aber gelesen habe. Sein Ort ist mir jetzt nicht bekannt. Ich nehme an, er kommt aus den USA. Und Samuels Vater, der hatte nur Gelegenheitsjobs. Daher wusste er, Samuel und seine Familie nie, wie lange sie auskommen würden mit dem Geld, was sie gerade zur Verfügung haben. Den Mangel, den er in seiner Familie hatte, ließen ihn zu einem Heuchler werden, weil er damit Dinge erreichte, die er so eigentlich nicht bewirken konnte. Ein Zitat aus dem, was er geschrieben hat: Ich kannte nie ein anderes Leben als das von der Hand in den Mund. Wenn du darauf angewiesen bist, dass andere dir helfen, dass sie dir Arbeit geben, dass sie dir etwas günstig verkaufen, dann lernst du, ein freundliches Gesicht zu machen, dich einzuschmeicheln, auch wenn du innerlich jemanden nicht ausstehen kannst. Und ich war der Beste darin. Ich war so gut, dass mein Freund mich bei jeder Gelegenheit als Arschkriecher beschimpft hat. Und wenn sie mich fragen, in mir drin war nicht viel von dieser Freundlichkeit, die ich nach außen zeigte. Ich konnte mich selbst oft nicht leiden, konnte mich oft selbst nicht ausstehen, besonders dann, wenn ich mich wieder mal erfolgreich bei jemandem eingeschleimt hatte. Manchmal hatte ich einen richtigen Ekel vor mir selber. Und meiner Meinung nach stimmt das, was der Titusbrief schreibt. Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam und waren vom rechten Weg abgeirrt. Wir waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Diese Verszeilen beschreiben auch mein Leben, auch wenn ich kein Schläger bin. Auch wenn ich kein Drogenabhängiger gewesen bin oder im Gefängnis war. Diese Zahlen beschreiben auch mein Leben. Und es gibt da auch Dinge in meinem Leben, was schiefgelaufen ist. Einiges, was mich verletzt hat. Einiges, womit ich nicht fertig geworden bin, was mich auch heute vielleicht noch bitter macht. Einige Situationen, in denen ich auch vor Wut mal Gott angeschrien habe, die gab es auch. Wie kannst du das zulassen? Warum gerade jetzt? Warum ich? Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen errettet. So heißt es dann weiter im Bibeltext. Und in unserem Kontext kennt eigentlich jeder diesen äußerlichen Kontext, also die Weihnachtsgeschichte. Jesus wird im Stall geboren und liegt in der Krippe. Gott wurde Mensch und wurde greifbar für uns. Es kamen die Weisen vom Stern geleitet und die Hirten wurden von einer singenden Engelschar geschickt und dann beteten sie. Sie lobten Gott. Und je nachdem, wie man zur Weihnachtsgeschichte steht oder zum Glauben steht, zur Kirche, wird diese Geschichte inflationär, weil sie alle Jahre wiederkommt. vor allem Kinder in der Sonntagsschule sagen oft, kenne ich schon. Das hatten wir schon alles. Und die Weihnachtsgeschichte ist nicht die einzige Geschichte, die sie kennen und wo dann immer mal wieder aufgetönt wird, oh, nicht schon wieder, kennen wir doch schon. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, die die Kinder schon kennen und der sie müde sind. Aber wenn jemand nun Jesus begegnet, dann passiert da nämlich etwas. Jesus wird greifbar, spürbar. Im Inneren, in einem selbst geschieht etwas. Also nicht immer das Äußere, sondern das Innere. Und Samuel berichtet, nachdem er Jesus gespürt hat, nachdem er Jesus bemerkt hat. Ich habe in dieser Nacht zum ersten Mal so richtig gespürt, dass ich ein Mensch bin, der ganz und gar geliebt ist. Mit all meinen Fehlern, mit meiner Arschkriecherei, mit all dem, was ich an mir selbst nicht leiden kann. Und trotzdem bin ich geliebt. Trotzdem bin ich so geachtet, wie ich bin. Da wurde mir klar, dass Gott auch mich auserwählt hat. Dass er mich für würdig erachtet, dass ich für ihn recht war. Ja, in diesem Moment habe ich ein ganz tiefes Glück verspürt. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Die Güte und Menschenliebe Gottes steht im Kontrast zu den Unfreundlichkeiten, zu dem Hass, die im vorigen Vers geschildert worden sind, der Neid und der Hass. Wir können Freundlichkeit und Menschenliebe, ja, das kann Menschen erneuern. Menschen erneuern, die verstrickt sind in Unheil, in Bosheit, in Neid. Und Spurgeon ist da ein gutes Beispiel gewesen, wo man dann, wenn man ein Lächeln hat für jemanden, dass diese Freundlichkeit auch das zu Gott führen kann. Das ist eine Begebenheit. Aber man merkt vielleicht auch, dass es auch manchmal verpufft. Dass diese Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber doch nicht ankommt. Dass sie einfach verschwindet. Man war freundlich und es kann gut gehen, es kann jemanden zu Gott führen, aber es kann auch wieder verpuffen. Und erst wenn Menschen, das ist so meine Überzeugung, an Stellen berührt werden, an denen sie sich selbst nicht akzeptieren können, lernen sie sich selbst anzunehmen, weil sie sich auf einmal gerade dort angenommen fühlen. Wie Samuel, dort wo er sich nicht angenommen gefühlt hat, beziehungsweise wo er sich selber auch nicht angenehmen konnte, wurde er angenommen. Und dann kann nämlich Erneuerung stattfinden, Erneuerung geschehen. In dem, was wir in uns hassen, wovor wir ausweichen und uns fürchten, was uns schmerzt und ja, wovor wir zurückschrecken, wovor wir Angst haben, das kann annehmbar werden und dann werden wir geheilt. Indem wir gerecht gesprochen werden, wie im Vers 7, und uns gesagt wird, dass wir Gott recht sind. Wir sind Gott recht. Gerade auch mit unseren Unannehmbaren erfahren wir Wiedergeburt. Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe ist nicht eine allgemeine Nettigkeit, sondern zielt mit ihrer therapeutischen Kraft genau auf diese Stellen in uns, die wir fürchten und die wir versuchen auch zu verstecken. Die Erfahrung einer Erneuerung durch die Begegnung mit Jesus ist eine Erfahrung, die wir zwar suchen können, die wir aber grundsätzlich nur passiv erleben. Es steht nicht in unserer Hand, sie herbeizuführen. Wo wir sie erleben, da ist sie ein Geschenk. Er hat uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Und diese evangelische Grundeinsicht widerspricht einem instrumentalen Missverständnis von Erfolg und Steigerung, dass man seine Lebensmöglichkeiten irgendwie steigert, um damit eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Wenn wir nur richtige Mittel einsetzen, die richtigen Methoden anwenden würden, die richtigen Dinge kaufen würden, so wie die Medien uns oft einreden, dann werde doch unser Leben besser, oder? Und das ist bei Gott eigentlich anders. Wir können nicht einfach zu Gott kommen, indem wir gute Taten machen. Und in anderen Religionen tun Menschen gute Werke, um ihren Gott zu gefallen, seine Vergebung zu erlangen, in den Himmel zu kommen oder in eine höhere Stufe zu kommen, also eine höhere Stufe zu erreichen. Und dagegen wird hier festgehalten, wir können die rettende Erfahrung im Leben nicht selbst herbeiführen, sondern erfahren sie einfach passiv. Wir bekommen sie geschenkt. Wir können nichts dafür tun, sondern es wurde für uns schon getan. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Er lebte ein vollkommenes Leben in dieser Welt, auf dieser Erde. Er starb für uns am Kreuz und bezahlte alle Sünde. Für die Sünde hat er bezahlt, die uns so kaputt macht. Die verantwortlich ist für diese ganzen Verletzungen, die wir tragen, diese Enttäuschung, die wir erlebt haben, den ganzen Neid, den Hass. Wenn wir jedoch dieses Geschenk Gottes an uns erfahren, dann fühlt man sich erneuert. Als wäre man vom Neuen geboren, wie im Titusbrief steht, durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Und wörtlich heißt es, das Bad der Wiedergeburt. Damit ist die Taufe gemeint, in der symbolisch das Alte abgewaschen wird, Reinheit erlangt wird. Das bisherige Leben wird begraben im Untertauchen und steht zu einem neuen Leben auf. Man wird ein Kind Gottes. Man empfängt seinen Geist, man empfängt den Heiligen Geist. Es ist die Erfahrung, dass etwas in uns heil geworden ist. Es sind Wunden geheilt, die uns das Leben geschlagen hatte. Es ist Verbitterung gewichen und Vertrauen hat sich breit gemacht. Und viele Christen haben etwas Ähnliches erlebt, wenn sie den Weg zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und als Zeichen für diesen Neuanfang haben sie sich dann taufen lassen. Deshalb ist hier vom Bad der Wiedergeburt die Rede. Aber entscheidend ist, dass man diese Erfahrung gemacht hat, dass da in einem etwas heilt, dass da dieser warme Strom durch einen hindurchfließt, diese Kraft, eine Kraft, die ein Selbstvertrauen gibt und Zuversicht und Trost. Auch nach einer solchen Erfahrung der Erneuerung sind Menschen nicht vollständig heil geworden. Dazu widerspricht das im Grunde genommen der Erfahrung, die wir als Christen selber machen. Und die Bibel ist da auch nicht blind davor. Die ist nicht realitätsfern. Auch sie weiß, dass es eigentlich ein Prozess ist, diese Erneuerung, dieses Heilwerden. Das voll und erfüllte Leben steht immer noch aus. Es ist nicht von einem Augenblick auf den anderen. Und so heißt es im Vers 7, so sind wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und zu Erben des ewigen Lebens eingesetzt worden, auf das wir voller Hoffnung warten. Die gemachte Erfahrung ist nämlich die Basis auf eine umfassende und endgültige Erneuerung hin zum ewigen Leben. Wir hoffen darauf. Und Samuel schreibt das, ganz tief drin weiß ich seitdem, wir werden einmal Erben des ewigen Lebens sein, geborgen in Gott für immer. Wenn man daran glaubt, Wenn man daran festhält, dann kann man schon manches durchhalten. Das kann ich Ihnen sagen. Liebe Gemeinde, wir feiern Weihnachten nicht, weil ein Kind vor 2000 Jahren unter seltsamen Umständen geboren ist. Wir feiern Weihnachten, weil Gott in Jesus Christus die Herzen der Menschen berührt, die Herzen heilt, ihnen Hoffnung schenkt. Nicht irgendwelche Menschen. Er berührt uns. Er berührt dich und er berührt mich. Um mich aus diesem hasserfüllten Leben herauszuholen, damit ich erneuert werde. Gott gibt mir seinen Geist, um mich mit Hoffnung zu füllen, dass ich auch das ewige Leben erben werde, dass ich da eines Tages bin. Und dann werde ich nicht, weil ich etwas Tolles oder Großartiges getan habe, dann werde ich da nicht deswegen sein, sondern weil Gott es mir aus seiner Gnade und Barmherzigkeit geschenkt hat. Gnädig und barmherzig ist Gott, weil er mich liebt. Nicht, weil ich was getan habe. Sonst wäre es ja nicht gnädig und barmherzig. Also Gott wendet sich mir liebevoll in der Person Jesus Christus zu. Und genau darum feiern wir Weihnachten. Dass wir auch diese Erneuerung in Jesus Christus an uns erleben. Amen.